Deep Banking, der Spezialisten-Podcast von Finanzszene.
Hallo und herzlich willkommen zum Finanzszene Deep Dive Podcast. Wir haben heute ein spannendes Thema und einen spannenden Gast. Wir wollen über den digitalen Euro reden mit Hubertus von Poser von PPI. Hubertus, wir kennen uns ja schon lange Zeit, deswegen würde ich dir vielleicht kurz das Wort geben, damit du dich vorstellst.
Danke, gerne, Jochen. Wie du gesagt hast, mein Name ist Hubertus von Poser. Ich bin bei der PPI in der Geschäftsleitung. Wir sind ein Provider für Software oder auch Services und Beratung, speziell im Zahlungsverkehr, einen gewissen Schwerpunkt im kontobasierten Zahlungsverkehr, aber gerade was die Beratungsseite angeht, auch Retail Payments, also Karten, E-Commerce und so weiter. Und freue mich heute, dich zu hören und zu sehen.
Das Thema digitaler Euro beschäftigt uns ja schon ein paar Jahre und es dauert noch ein paar Jahre, bis es tatsächlich auch bei den Endkunden ankommt. Aber wir wollten doch mal das Thema nochmal jetzt hier aufnehmen, weil jetzt so ein bisschen ein wichtiger Wendepunkt gegeben ist durch die Entscheidung in Brüssel und natürlich auch durch die Ausschreibung der Pilotphase von der EZB und dann nochmal das Thema quasi reviewen, wo ist der Status quo, wo geht's hin, was sind die Aufgaben aus Banksicht, was muss ich machen? Und deswegen vielleicht in der Einführung, dass du nochmal kurz einen Abriss gibst, was ist denn bislang passiert beim digitalen Euro? Wo stehen wir denn genau?
Also es passt sehr gut, dass wir heute sprechen. Einmal, weil der digitale Euro aus unserer oder meiner Sicht jetzt in die heiße Phase geht. Das passt zum Wetter, es passt aber auch vom Zeitpunkt, weil je nachdem, wann wir den Podcast senden, hat sozusagen der entsprechende Ausschuss des EU-Parlaments oder wird es dann kurz später tun, das gesetzliche Vorhaben des digitalen Euros auf den Weg zu bringen. Wo stehen wir? Das eine ist der politische Druck, das ist meine Einschätzung, der dazu führt, der steigt weiter. Ich gehe davon aus, nachdem wir alle diese Woche gelesen haben, dass die US-Regierung gesagt hat, also die neue Version von Anthropic, die darf nicht US-Bürgern nicht zur Verfügung gestellt werden, hat es, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass Infrastruktur ein kritisches Thema ist, ein Thema, wo wir angreifbar sind und dazu zählt die Politik auch den Zahlungsverkehr und die Zahlungsverfahren. Also das ist das eine. Ich glaube, der politische Druck loszulegen wird eher noch zunehmen. Was bisher geschehen ist, ist erstens, dass die ja sozusagen operativ federführende Europäische Zentralbank die Rulebooks, also es handelt sich ja auch um ein Scheme, also es handelt sich auch sozusagen um eine digitale Form von Geld, aber auch um ein Scheme, schon sehr weit ist, was den Stand angeht. Die Europäische Zentralbank hat entschieden, welche Provider die Infrastruktur hinstellen sollen, also auf der EZB-Seite. Der Gesetzgeber, wie gesagt, davon gehe ich aus, wird das jetzt auf den Weg bringen. Jetzt last but not least haben sich freiwillig oder auch mit einer herzlichen Einladung viele europäische Banken jetzt für den Piloten beworben, der in Kürze starten soll. Und da stehen wir im Moment.
Ja, dann lass uns vielleicht mal in dieser Pilotphase nochmal schauen. Also es war ja wohl jetzt eine Ausschreibung von der EZB zur Beteiligung der Pilotphase. Über 50 Finanzdienstleister haben sich da beworben. Es ist noch nicht klar, wer es macht. Aber wir wissen, dass zumindest in Deutschland die Deutsche Bank, die DZ Bank, die Helaba und PayOne sich beworben haben. Mal gucken, wer dann es tatsächlich über die Linie geschafft hat. Das ist ja insofern ein wichtiges Element, weil die das vermutlich dann auch nutzen, um die ersten Infrastrukturen jetzt schon mal im Rahmen des Piloten zu bauen und eben nicht abzuwarten. Deswegen setzt jetzt eigentlich eher so diese operative Umsetzung ein. Und was bedeutet das denn konkret für eine Bank? Weil letztendlich, jetzt unabhängig von den Teilnehmenden bei dem Pilotprojekt, bedeutet es ja, dass alle Banken früher oder später sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Was bedeutet es denn, was muss ich denn als Bank berücksichtigen bei diesem Thema? An was muss ich alles denken?
Das bedeutet, dass die Banken jetzt und aus meiner Sicht nicht nur die, die am Pilot möglicherweise teilnehmen, in die Budgetierung gehen sollten, und zwar fürs nächste Jahr. Wir wissen ja alle, die Budgetierungsprozesse starten immer im zweiten Halbjahr, damit man im nächsten Halbjahr die entsprechenden Budgets hat. Und das ist zumindest meiner Einschätzung, sollten auch diejenigen tun, die sich gar nicht für den Piloten beworben haben. Warum sollten sie das tun? Der eine Grund ist, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es ja erst im nächsten Jahr. Das heißt, ich hätte dann erst Budgets für 2028, wenn der Zeitplan so kommt, wie alle erwarten, 2029, Go Live, dann hätte ich nur 2 Jahre Zeit und das ist für so ein Projekt zu wenig. Das zweite ist, ich kann mir die Ressourcen damit auch sichern, würde gerne mal eine Rechnung aufmachen. Du weißt ja auch, es gibt verschiedene Studien, was denn der digitale Euro in der Einführung kosten würde. Das geht so bei 18 Milliarden los, hört so bei 30 Milliarden auf, je nachdem, wie man glaubt. Aber wenn man jetzt mal nur so grob 22 Milliarden nimmt, so die untere Hälfte der Mitte zwischen den beiden, dann kommt man und einfach ganz einfach sagt, das sind die Milliarden und einen Tag für Berater, Entwickler, Anwälte kostet irgendwie 1.000 Euro. Dann reden wir hier über 30.000 Beraterinnen und Berater pro Jahr. Also das sind gigantische Dimensionen. Und deswegen ist aus meiner Sicht der erste und sehr wichtige Schritt, jetzt über die Budgets zu reden, die Projekte aufzuplanen, auch eine Awareness zu schaffen bis oben in den Vorstand, dass das ein riesiges Projekt wird, ein regulatorisch vorgeschriebenes Projekt wird. Wir kommen wahrscheinlich später nochmal zu den, sag ich mal, eher geschäftsseitigen Auswirkungen. Aber das ist das, was man aus meiner Sicht jetzt tun sollte.
Du hast jetzt die Budgets genannt. Jetzt ist natürlich Budgetmanagementprozess in der Bank sehr dezentral. Jeder Fachbereich macht seinen Budgetprozess durch. Wer sollte denn da den Lead haben oder den Hut aufhaben in der Bank? Weil letztendlich ist ja der digitale Euro kein Silo-Thema, sondern ist ja relativ breit angesetzt. Natürlich ist es ein Payment-Thema, aber es ist natürlich ein IT-Ops-Thema, es ist ein Compliance-Thema, es ist ein teilweise Risikomanagement-Thema, es ist ein Treasury-Thema. Also insofern, wer soll denn das Budget planen? Ist das ein dezentraler Prozess und irgendjemand muss dann den Hut aufhaben, der es dann zusammenführt? Oder soll es da jetzt schon vielleicht so ein Projektlead geben, der dann in die einzelnen Bereiche reingeht?
Also ich denke, man sollte es aufsitzen als klassisches Zahlungsverkehrsprojekt, also wie man das klassischerweise tut. Du hast dann einen Co-Lead auf der IT-Seite und einen Co-Lead auf der Fachseite, die geschlechtsneutral formuliert das dann gemeinsam aufsetzen, auch die Budgetprozesse starten und solche Dinge tun, das aufplanen. Weil, warum sage ich das, die Prozesse für den digitalen Euro sind ja schon ein Stück weit anders als im klassischen kontobasierten Zahlungsverkehr, aber sie sind sehr ähnlich. Und die Dinge, die getan werden müssen, wie Abstimmung mit den Compliance-Systemen, mit dem Treasury, mit der Liquiditätssteuerung, mit den Filialen etc., die sind sehr ähnlich. So diese Schwester- oder Randbereiche, die sollte man auf jeden Fall auch einbeziehen, weil zum Beispiel das Liquiditätsmanagement, also da sind wir dann beim Treasury, eine sehr große Rolle spielen wird, weil mit dem digitalen Euro, das ist ja wie Bargeld, geht dann das Geld erstmal aus der Bilanz der Bank raus, weil das ja eine Forderung, also eine direkte Forderung gegen die EZB ist. Das heißt, man muss über den Lauf der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, vielleicht gerade an Wochenenden, was muss ich denn erwarten, was rausgeht oder auch reingeht in meine Bilanz. Also braucht man auf jeden Fall das Treasury, das Liquiditätsmanagement ist ganz wichtig. Du brauchst sogar auch die Filialen, das hast du gerade auch angesprochen, weil möglicherweise einige Banken ihren Kunden anbieten werden, dass sie auch über den ATM, also über den Automaten irgendwie aufladen können. Also muss ich mich mit denen auch abstimmen. Die ganzen Compliance-Bereiche, klar, wie Betrug, AML, also Geldwäsche, Embargo, mit denen auch. Und ganz wichtig, glaube ich, wird, dass man die Privatkundenbereiche, die Firmenkundenbereiche natürlich auch für die Kommunikation einbezieht. Da wird viel, 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 viel Arbeit sein. Und es gibt kein Projekt, wo man die Rechtsabteilung nicht auch braucht, weil ja natürlich die AGBs und andere Sachen angepasst werden müssen. Also eine lange Antwort auf eine kurze, präzise Frage von dir. Also zentrales Projekt unter der Leitung von Fach und IT, wie jedes andere, wie das SEPA-Projekt damals, wie jetzt vielleicht die EU-ISO-Umstellung. Das sollte man tun, aber natürlich mit der Einbeziehung der von mir genannten Bereiche.
Ja, ich glaube, der Vergleich mit dem SEPA-Projekt ist sehr treffend, weil es ja auch ein sehr stark übergreifendes Projekt war. Und jetzt nicht nur ein Projekt in einer Ablauforganisation oder in einer Business Unit der Bank. Aber nochmal kurz zurückzukommen auf den Punkt, den du genannt hattest. Wenn ich jetzt mit dem Treasury rede und die Treasury dann natürlich auch Szenarien aufbauen muss, wie die Liquiditätssituation sich dann Beispiel über das Wochenende verändert, muss ich ja auch grundlegende erst nochmal Szenarien für mich entwickeln, wie das Ding überhaupt funktioniert. Also wird der digitale Euro angenommen von den Endkunden? Wird der digitale Euro angenommen von den Firmenkunden? In welcher Intensität wird er angenommen? Wie wird er tatsächlich in welchen von den verschiedenen Use Cases auch tatsächlich genutzt? Ist ja relativ breit, E-Commerce, Point of Sale, P2P, B2B, B2Government. Also von daher, da gibt's ja sehr, sehr viele Anwendungsfälle. Heißt das, die Fachabteilung muss da erst nochmal Szenarien aufbauen, bevor sie dann letztendlich die anderen Fachbereiche anspricht? Weil sonst ist es ja reine Kaffeesatzleserei.
Genau, sie muss natürlich als allererstes die die Use Cases, die vorgesehen sind für den digitalen Euro, die muss sie natürlich sozusagen analysieren. Und wenn er, wie zu erwarten, ja gesetzlich verpflichtend kommt, dann muss ich auch diese Use Cases dann eben entsprechend umsetzen. Die muss ich auch planen. Also genau wie du gesagt hast, zum Beispiel P2P oder B2C, die muss ich durchdeklinieren, sagen, okay, wie wirkt sich das dann auf die einzelnen Prozesse aus? Welche Bereiche sind betroffen? Also das ist die Aufgabe der Fachabteilung, das zu tun. Die Herausforderung zumindest für die Banken, die jetzt am Piloten möglicherweise teilnehmen, ist, dass da vieles einfach noch nicht feststeht. Also das heißt, man wird am Anfang, und das tun auch schon viele Häuser, mit gewissen Annahmen arbeiten müssen und sagen, naja, also der Fall ist jetzt noch nicht ganz ausdekloniert. Akzeptanzseite ist zum Beispiel eins, wo noch viele, viele Dinge offen sind. Aber dass man da erstmal mit Annahmen arbeitet und sagt, gut, wenn wir dann genau wissen, die finale Version des Rulebooks, die finale Gesetzesversion, dann müssen wir halt nochmal gegebenenfalls nachjustieren.
Okay. Lass uns vielleicht das nochmal kurz beiseite nehmen und später nochmal drauf kommen, sondern erst nochmal jetzt auch im Rahmen des Piloten auf die Technik. Weil letztendlich die Banken, die jetzt erst in den Piloten drin sind, und da geht es ja noch nicht um große Adaption bei den Endkunden, sondern erstmal Aufbau der Infrastruktur. Und wenn ich mir die Infrastruktur anschaue, was muss ich denn da machen? Was für ein Aufwand ist das denn? Kann ich da quasi mal eine bestehende Infrastruktur einfach aufbohren für das Produkt? Muss ich neue Infrastruktur bauen? Muss ich gegebenenfalls, weil es ja im Payment häufig so ist, es gibt da so eine Standardisierung, macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob das bei Bank A, B oder C ist, wo ich vielleicht auch extern das einkaufen kann und dann eher die Individualisierung, das Customizen so machen kann, dass ich mich dann auch im Wettbewerb von anderen Banken und anderen Angeboten differenziere. So, wie ist da so der Ansatzpunkt, den man gehen sollte auf der Technikseite?
Auf der Technikseite gibt es erstmal aus unserer Sicht sozusagen drei, sag ich mal, Bereiche, die ich technisch angehen kann. Das eine ist das Frontend oder die Wallet oder wie auch immer, also das sozusagen die Interaktion mit dem Kunden oder das Gesicht des digitalen Euro zum Kunden hin. Das ist eine Ebene. Die zweite ist, wie wir das nennen, das Backend, also dahinter der Maschinenraum, der das dann eigentlich abwickelt und natürlich die ganzen Peripherie-Systeme, also das Beispiel, was ich gerade hatte, wenn ich über Geldautomaten was zulasse, da muss ich dann natürlich auch daran gehen. So, ich komme jetzt gerade, wo wir sprechen, aus Kopenhagen von den EBA Days. Die EBA Days sind ja eine der großen europäischen Konferenzen zum kontobasierten Zahlungsverkehr, wo die ganzen Banken, auch die Dienstleister, die technischen Dienstleister, die Beratung da sind und da nämlich mit einfach, dass der digitale Euro und jetzt die technische Umsetzung ein ganz zentrales Thema ist und natürlich auch jeder sich da jetzt in irgendeiner Form positioniert. Bei der Wallet-Seite muss ich natürlich schon die, sag ich mal, Spezifikationen der Anforderungen des digitalen Euro, egal ob ich die jetzt mein Online-Banking, ob ich die in eine eigene Wallet oder in eine andere Wallet, wie zum Beispiel Vero möglicherweise oder Apple Pay, Google Pay, also was es da so alles gibt, integrieren. Diese Frage muss ich mir stellen. Auf der Backend-Seite ist es so, dass man eine neue Infrastruktur braucht. Warum braucht man das? Weil eben das Verfahren des digitalen Euro anders ist als der bisherige Zahlungsverkehr. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, es ist sehr ähnlich. Mhm. So, deswegen haben wir uns zum Beispiel überlegt, dass man ein separates Modul dafür macht, das zwar neben die anderen Module, also für Instant, SEPA Instant, für SEPA, für den Auslandszahlungsverkehr, aber eben das sehr ähnlich arbeitet, weil ich muss ja bestimmte Dinge, die ein Zahlungsverkehrssystem sozusagen alter Provenienz macht, Anfrage beim Embargo-System, geht das bei AML, ist der Hubertus, darf ich das machen oder ist das hier vielleicht möglicherweise ein Geldwäschefall, hat er das Geld, ist das also diese Sachen, die muss ich ja, die macht ja die Bank, die macht ja nicht die EZB und deswegen brauche ich ein Backend, was ähnlich, aber anders ist als der klassische Verzahlungssystem. Und bei dem Backend ist es natürlich so, das ist im Prinzip für alle gleich. Das ist, die Anforderungen stehen fest oder ergeben sich aus den gesetzlichen Anforderungen und aus dem Rulebook und die sind für alle gleich. Und deswegen, zu Recht, gibt es eine Diskussion im Markt, die ist dann ein bisschen anders pro Land, aber manche Länder diskutieren darüber, ob man nicht sogar für ein Land eine zentrale Backend-Infrastruktur aufstellt, an die sich dann alle anschließen. Es gibt Länder, die sich überlegen oder zumindest Gruppen von Banken, suchen wir uns nicht einzelne Provider, die wir bitten, das für uns hinzustellen, dann schließen wir uns da an. Und es gibt aber auch Häuser, die sagen, aus welchen Gründen auch immer, wir würden das gerne selbst bauen und machen. Aus meiner Sicht zumindest im Backend nicht notwendig. Mit der Wallet ist das was anderes, da kann man sich differenzieren, das muss man auch ins eigene Frontend möglicherweise integrieren. Und so würde ich den aktuellen Stand beschreiben. Und man merkt so richtig vielleicht das noch abschließend, das geht jetzt richtig los. Also das war richtig, also da in Kopenhagen, das war richtig Also das war eigentlich in jedem zweiten Gespräch, war das das Thema. Also da merkt man jetzt ganz klar, dass es wird jetzt ernst.
Ja klar, es ist ein Compliance-Projekt und früher oder später kommt dann die gesetzliche Mandat und dann muss man es umsetzen und dann fängt man lieber ein bisschen früher an, als zu spät und dann irgendwie zu haben. Aber ich find's insofern eine sehr interessante Information war das, wo du sagtest, dass da Überlegungen gibt, die Backend-Infrastruktur zu konsolidieren über verschiedene Anbieter und vielleicht sogar über verschiedene Banken hinweg in einem Land. Was ist denn da die Trennschicht zwischen dem digitalen Euro und SEPA-Inst? Weil letztendlich die Aufladung für den digitalen Euro ist ja eine klassische SEPA-Inst-Zahlung. Muss es denn tatsächlich da ein separates Modul sein? Oder wie ist da die Trennung zwischen den Welten?
Ja, also fangen wir vorne an, bei der Wallet, die ist im Grunde genommen eigentlich erstmal nur ein weiterer Zugangskanal, also für den Kunden, um eine Lösung auszulösen. Das Modul muss anders sein, weil es keine Zahlungsverkehrsnachricht, also kein Geld verarbeitet. Also wie wäre das im Konto, also weiß nicht, von deinem Konto wird Geld zu mir werden, dann wird wirklich Geld bewegt. Im digitalen Euro wird ja das Geld nur bei der Europäischen Zentralbank von deinem anonymisierten Konto auf meins übertragen. So, und das macht einfach technisch einen Unterschied. Das sind andere Datentypen, Nachrichtentypen. Die Verarbeitung, wie gesagt, ist sehr ähnlich, aber die Nachrichtentypen sind anders und deswegen brauche ich ein anderes Modul. Darüber, das ist auch, wo du das sagst, da brauche ich natürlich, wenn ich jetzt Reports mache für die Bundesbank, für andere, wie viel Zahlungsverkehrstransaktionen habe ich, wenn ich meine Liquidität steuern will und sowas. Da auf jeden Fall, da brauche ich dann eine übergreifende Schicht, die eben SEPA zieht, die SWIFT zieht und auch den digitalen Euro damit, zum Beispiel Treasury oder der Vorstand oder wer auch immer oder der Leiter Zahlungsverkehr sehen kann, okay, wie ist denn gerade die Lage oder wie war sie?
Okay, also wichtiger Punkt. Es ist keine SEPA-Inst-Zahlung, die ich mache, um den digitalen Euro aufzuladen, sondern erstmal eine interne Umbuchung. Für den Kunden wahrscheinlich sichtbar wie eine SEPA-Inst-Zahlung von der Visibilität. Aber aus Banksicht ist es letztendlich eine Umbuchung vom Kundenkonto auf das Zentralbankkonto.
Oder also aus Banksicht, genau, es ist eine guter Punkt. Es ist eine Umbuchung vom Kundenkonto auf Zentralbankkonto. Für die Europäische Zentralbank ist es eine Umbuchung von dem Kontonummer, also Zahlen, Buchstabenkolonne von der einen aufs andere. Und das ist auch nochmal wichtig, die EZB akzeptiert nur finale Zustände. Also die akzeptiert nicht, da ist gerade zwischen Jochen und Hubertus oder zwischen den anonymisierten Konten geht was hin und her. Und deswegen müssen die Banken eben diese ganze Vorverarbeitung machen, bevor sie der EZB im Prinzip sagen, so, jetzt kannst du umbuchen.
Okay, verstanden. Und da insofern macht natürlich Sinn, dass ich da ein separates Modul habe, weil das eine ganz andere Logik ist. Ja, auch gar verstanden. Jetzt lass uns vielleicht nochmal schauen, wenn ich mir so ein Modul baue oder wenn ich die Herausforderung habe, dieses Modul zu bauen, macht es Sinn, das jetzt bankenübergreifend einmal zu bauen oder macht es Sinn, das in-house zu bauen? Also wo sind da die Vor- und Nachteile, wo ich mich gegebenenfalls differenzieren kann oder wo ich sage, nee, ist ein Standard, da teile ich mir die Kosten?
Also bei der Abwicklung kann ich mich nicht differenzieren. Also da teile ich dann die Kosten, wenn ich das mit anderen gemeinsam mache oder sich mich einem Serviceanbieter anschließe. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, es wird ja im Laufe der Zeit auch Änderungen von der EZB geben oder vom Gesetzgeber, die sich dann auf die Abwicklung des digitalen Euros abwirken. So, wenn das einer macht, dann teilen sich alle die Kosten. Wie gesagt, sie können sich in dem Bereich nicht differenzieren und müssen auch nicht ständig gucken, gibt es jetzt eine Rulebooks-Änderung oder sonst was, sondern darum kümmert sich der Anbieter. Das ist ein Vorteil. Es ist also auch ressourcenschonender. Auf der Frontend-Seite, auf der Wallet, ist es ein anderes Spiel. Also das kann man auch machen, wenn man strategisch sagt, für mich spielt der digitale Euro keine Rolle. Aber das ist ja schon eine Möglichkeit, um sich zu differenzieren, vielleicht auch Zusatzservices anzubieten, das in eine andere Wallet wie zum Beispiel Viro zu integrieren und. Also da habe ich eine gewisse Tendenz dafür, dass man sagt, das machen wir alleine oder man kann sich dann die Unterstützung natürlich auch einkaufen. Aber das spricht mehr dafür, das alleine zu machen, als in der reinen Abwicklung. Da ist keine Differenzierung möglich.
Ja. Also da war ich dann ganz früh, habe ich mit den Kollegen aus Spanien da gesprochen zum Thema Bizum, die auch überlegt hatten, lass uns das Bizum, was ja ein etabliertes Wallet-Frontend ist, nutzen für den digitalen Euro, statt daneben nochmal ein anderes Frontend zu setzen, was anders funktioniert, aber letztendlich die gleichen Use Cases abdeckt. Also von daher ist es genau das, wo sinnvoll ist, da vielleicht auch da Synergien zu finden. Aber vielleicht lass uns da gleich mal in die Produktsicht reingehen. Wo siehst du denn Chancen und wo siehst du Herausforderungen aus Banksicht im Kontext digitaler Euro versus Bestandsprodukte? Also habe ich Kannibalisierung in bestehende Erlösströme von anderen Zahlungsverkehrsprodukten? Habe ich vielleicht Chancen, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen über den digitalen Euro? Das ist ja so ein grundlegendes Thema, was auch sehr emotional diskutiert wird, nach dem Motto, welche Probleme löst eigentlich der digitale Euro? Mal brauchen wir den. Aber wenn man das vielleicht mal rein sachlich anschaut, gibt es ja wie bei allen neuen Produkten Chancen und Risiken beziehungsweise Chancen und Möglichkeiten in der Kannibalisierung. Und wie siehst du auf dieses Thema und wo sind so offensichtliche Themen, wo man sagt, okay, da wird es vermutlich rein kannibalisieren und da habe ich Chance, neue Marktanteile zu gewinnen?
Fangen wir mit den Chancen an. Also bevor ich die Chance oder vielleicht so rum, die zentrale Herausforderung ist die Dimension des Projekts. So, gehen wir mal davon aus, das ist handhabbar und das ist machbar und wird Erfolg. Dann liegt eine Chance natürlich da drin, dass ich einen weiteren Access Point oder Zugang zum Kunden habe. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, bevor man über Verfahren nachdenkt. Wenn ich Bank bin und über den digitalen Euro Kontakt zu meinem Kunden habe, dann ist das erstmal eine gute Sache. Es ist eine weitere Kontaktfläche und das erhöht Kundenbindung zum Beispiel. So, die Herausforderung liegt natürlich da drin, dass ich einfach ein weiteres Verfahren habe, ein weiteres Zahlungsmittel. Ich würde sagen, den War of Wallets, der dahinter steht, den haben wir sowieso. Egal, ob wir den mit dem digitalen Euro oder den ohne den haben. Also Apple Pay, Google Pay, Vero, bankeigene Apps und so weiter. Den haben wir sowieso. Da kommt jetzt halt noch jemand dazu. Aber mit diesem War ist natürlich immer die Gefahr der Kannibalisierung verbunden. Also da glaube ich, da gibt's nichts wegzureden, dass ich Erlösströme verliere. Aber wie gesagt, diesen Kampf habe ich sowieso.
Jetzt gibt es ja die Diskussion, die hat ja EZB auch ganz am Anfang aufgemacht, zu sagen, nach dem Motto, naja, es gibt eine Kompensation, im Grunde so ein Interchange vergleichbar auf der Kartenseite. Das heißt, die Bank verdient pro Transaktion ein bisschen Geld. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Thematik so ist, dass auf der Bankenseite die Kosten deutlich geringer sind. Also ich habe kein Interchange-Fees, keine Scheme-Fees, die ich bezahlen muss. Ich habe keinen Teil an Apple und Google, die ich bezahlen muss für die Wallet-Nutzung. Und von daher ist die grundlegende Frage, unterm Strich, verdiene ich mehr an der Transaktion oder verdiene ich weniger an der Transaktion? Und insofern ist vielleicht auch eine Kannibalisierung und andere Zahlmethoden sogar positiv, weil eine EZB, gut, hat natürlich ein eigenes Interesse, den digitalen Euro zu pushen, hat in der Studie gesagt, dass beispielsweise Debit-Transaktionen im E-Commerce auf Basis Apple Pay sogar negativ sind. Also verliert die Bank. Insofern, wie siehst du da diesen Trade-off? Ist vielleicht auch sogar eine Kannibalisierung insofern unterm Strich auf der Profitseite für die Bank positiv?
Das ist ein guter Punkt. Also er kann es zumindest sein. Sag mal, auf der Akzeptanzseite, deswegen bin ich da vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend, ist halt das eigentlich der Bereich, wo noch am meisten unklar ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch die in der jetzt vorliegenden Version der gesetzlichen Regulierung, dass Wholesale-Banken, also die keine Privatkunden, sondern nur Firmenkunden oder Bankkunden haben, ausgenommen sind von der Regel. Da frage ich mich immer, wie soll das dann, der Punkt, den du angesprochen hast, wie soll das dann mit der Akzeptanz so richtig funktionieren? Aber das wird man wahrscheinlich noch klären. Also Antwort ja, das kann auch durchaus zu positiven Effekten führen.
Okay. Was sind so ein bisschen die Erfahrungen oder die Empfehlungen auch, die du hast? Weil wir haben ja vorhin gesprochen, wenn ich jetzt beispielsweise vom Fachbereich auf Treasury gehen muss, ich muss ja in irgendeiner Weise irgendwelche Szenarien entwickeln. Wie kann ich da vorgehen? Was sollte ich berücksichtigen, wenn ich jetzt vor einem leeren Excel-Sheet sitze und sage, ich muss jetzt mal Szenarien bauen?
Ja, also ich sollte erstmal, glaube ich, also die erste Empfehlung war wirklich jetzt anzufangen. Dass die Dimensionen, wie gesagt, sind enorm. Die Zeit ist eng, die Ressourcen, es wird einen Kampf um Ressourcen geben, die das unterstützen können. So, dann würde ich mir das Rulebook nehmen und sagen, okay, das sind die Use Cases, die dort vorgesehen wird und würde die eben durchdeklinieren, um einfach auch eine Struktur zu kriegen, also welche Fälle muss ich eigentlich am Ende abbilden. So, und wenn ich das habe, dann weiß ich ja, also welche Schnittstellen brauche ich, welche Funktionalitäten muss ich abbilden, welche Schnittstellen brauche ich, worüber muss ich die Kunden informieren. So, also das würde ich als Basis nehmen.
Okay. Lass uns mal über die Akzeptanzseite sprechen. Natürlich hat es eine Akzeptanzseite immer zwar alle beiden Sichten. Auf der einen Seite der Endkunde, der irgendwo ins Ausland geht und dann letztendlich oder auch im Inland das Logo erkennen muss und dann bezahlen muss. Auf der anderen Seite natürlich auch die Akzeptanz gegenüber dem Firmenkunden, dass die Bank den Firmenkunden mit Zahlungsverkehrsdienstleistungen ausstattet. Ist das eine Chance? Weil wenn ich jetzt beispielsweise nach Schweden schaue mit Swish oder nach in die Schweiz mit Twint, sieht man ja da insbesondere im KMU-Bereich, dass da eine massive Verschiebung im Vergleich zu klassischen Zahlungsterminals passiert, sondern dass insbesondere der kleine KMU-Bereich einfach so einen QR-Code hinstellt und sagt, hier kann ich Zahlungen mit akzeptieren. Das ist ja eventuell auch ein Szenario für ein digitaler Euro. Also von daher, welche Möglichkeiten siehst du da im KMU-Bereich und im Händlerbereich auf der Bankenseite?
Also der Bereich der Akzeptanz ist ja auch der, wo, wie du gesagt hast, wo Geld verdient werden kann und über bestimmte Gebührenmodelle. Also ist das schon mal per se interessant, also weil die Herausgabe des digitalen Euro ist ja zum Beispiel vor, also muss umsonst sein, weil es dann ja auch gesetzliches Zahlungsmittel wird. Also spielt sozusagen auf der kommerziellen Seite ist die Akzeptanzseite die interessante. Und auch da gilt, viele Banken haben ja, weil sie vor Jahrzehnten teilweise schon sozusagen ihr Akzeptanzgeschäft abgegeben haben, ein paar bemühen sich jetzt darum, das wieder zurückzuholen. Und das macht aus meiner Sicht auch sehr viel Sinn. Weil aus Sicht eines KMU oder auch eines mittelständischen oder eines großen Kunden macht es ja keinen zu sagen, warum ich einmal eine Bank als Dienstleister für meinen kontobasierten Zahlungsverkehr und immer wenn ich im E-Commerce oder ein POS oder sowas, dann brauche ich jemand anders. Also das sehe ich durchaus als Chance, weil ja auch viele Bürger und Bürgerinnen, EU-Bürgerinnen und EU-Bürger dann das glaube ich schon, dass das einsetzen werden. Ich kann mir andere Kundengruppen erschließen. Also das gilt vielleicht nicht so für Deutschland, aber es gibt ja Regionen in Europa, wo sozusagen die immer noch ein bisschen underbanked sind und. Also das ist aus meiner Sicht durchaus interessant für KMUs.
Okay. Jetzt schaue ich mal ins Ausland. Und auch wenn es ein bisschen Vergleich mit Äpfeln und Birnen ist, in Indien, Brasilien hatten wir ja auch eine Einführung eines neuen Zahlverfahrens. Das ist de facto jetzt nicht vergleichbar mit so einer digitalen Zentralbankwährung wie dem digitalen Euro, aber letztendlich wurde da eine neue Zahlungsinfrastruktur jeweils eingeführt. Und sowohl in Indien als auch in Brasilien war das extrem erfolgreich. Und ich weiß auch, dass die EZB und die Bundesbank extra nach Brasilien gereist sind, um so ein bisschen sich auch Informationen zu holen, was da funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Wenn du da mal drauf schaust und schaust, A, wie die Banken das eingeführt haben und B, wie der Markt dann darauf reagiert hat, was sind denn da Best Practices im Umgang mit den Banken bei so einem neuen Standard wie dem digitalen Euro?
Also das eine ist, dass die beiden, das sind ja große Projekte und gerade UPI, also die Zahlen sind schon echt beeindruckend, dass die teilweise 300.000 Transaktionen pro Minute verarbeiten, zeigen, dass Projekte solcher Dimensionen möglich sind. Also dass sie zum Erfolg geführt werden, das ist das eine. Das zweite ist, sie zeigen aus meiner Sicht, dass eine regulatorische oder eine hoheitliche Unterstützung wichtig ist, egal ob ich jetzt ein Gesetz habe oder die Zentralbank das massiv pusht, also dass das ohne das geht's nicht. Wir sind in der Netzwerkindustrie, also dass das wichtig ist, ich nenne es mal regulatorische Verknüpfung oder hoheitliche Verknüpfung. Das dritte ist Interoperabilität, also dass es sozusagen einfach integrierbar ist, einfach für den Kunden nutzbar ist. Und das vierte sind niedrige Kosten. Also in der UPI ist ein gutes Beispiel in Indien. Also wenn ich muss es vielleicht nicht umsonst anbieten, aber wenn ich natürlich dafür sorge, dass gerade die Nutzer niedrige Kosten haben, das würde ich sagen, ist der vierte Erfolgsfaktor.
Ja, okay. Aber letztendlich, das ist ja, auch wenn wir in Europa sehr viel Kritik am digitalen Euro haben, zum Teil auch berechtigt, wenn man da schaut, wie erfolgreich das dann auch eingeführt wurde, muss man sagen, das ist natürlich schon in irgendeiner Weise ein Benchmark, den wir uns aus europäischer Sicht zum Vorbild nehmen sollten, weil es wirklich eine komplett neue Infrastruktur in relativ kurzer Zeit extrem erfolgreich skaliert im Land etabliert hat.
Ja. Und vielleicht da an der Stelle, weil mir das immer wieder auffällt, also ja, es ist richtig, dass, sage ich mal, maximal der Betriebswirtschaft hier oder der Nutzen des digitalen Euro, des Zusatznutzen ist sehr begrenzt, weil eigentlich alles, wo der eingesetzt wird, das kann ich heute schon machen. Aber aus meiner Sicht, und das sage ja auch alles, ja der zentrale Grund, europäische Souveränität unter zwei Aspekten, also unabhängig bei Bezahlverfahren zu werden, aber auch die Währungshoheit zu wahren. Da steht, also das kann ich sehr verstehen, das befürworte ich auch sehr so. Und jetzt der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, mir geht's persönlich so, das ist jetzt anekdotische Evidenz, wenn der klassische Fall, wir beide waren gestern ein Bierchen zusammen trinken und du sagst mir, du, ich muss dir noch die 10 Euro, hast du PayPal? Sag mir mal dein PayPal. Ich antworte inzwischen immer, ja, du weißt ja, PayPal, und das ist jetzt nicht, das soll jetzt sozusagen, ist nicht europäisch, da stehen auch bestimmte Investoren dahinter. du kannst mir das auch, wenn du willst, in ein Verfahren schicken, das rein europäisch ist und auch europäischen Datenschutz und sowas. Ich habe noch nie jemand erlebt, der nicht sofort gesagt hat, oh ja, das mache ich. Weil also das Argument, glaube ich, wir unterschätzen das, dass das bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern wirklich zieht. Manchmal vielleicht sogar noch mehr als die Betriebswirtschaft.
Ja, total. Es muss nur vom Produkt her dann natürlich auch kompetitiv sein. Wenn wir beispielsweise das machen, du kannst mir oder ich kann dir nicht Vero schicken als Beispiel, weil ich es immer noch nicht unterstützen kann. Insofern ist auch das Mandat vom digitalen Euro vielleicht auch ganz gut, weil es dann diese Einheitlichkeit hat, nicht nur im zersplitterten deutschen Markt, sondern dann wirklich paneuropäisch. Aber lass uns vielleicht wieder zurückkommen von Indien und Brasilien und andere, also etwas kleiner, einen kritischeren Blick auf andere vergangene Compliance-Zahlverfahren oder Zahlfunktionalitäten setzen. Also hier PSD2, Open Banking ist ja ein Thema, oder das Request to Pay ist auch so ein Thema, wo viel gesprochen wurde, viele Business Case gerechnet wurde, aber dann die Realität der in der Adaption den Hoffnungen sehr stark hinterherhinkt. Und ich war von beiden Seiten oder von meinen Produkten auch immer sehr, sehr begeistert, dass wir da Funktionalität haben, weil es eigentlich für sich jeweils spricht. So richtig abgehoben hat es noch nicht. Was können wir insofern von den beiden lernen, jetzt im Kontext digitaler Euro, dass wir dann nicht zum dritten Mal vielleicht ebenfalls die gleichen Fehler machen?
Ich glaube, die Gründe, warum also PSD2, Open Banking einerseits und Request to Pay andererseits nicht erfolgt sind, sind ein Stück weit unterschiedlich. Also aber wir können aus beiden lernen. Also bei PSD2 Open Banking glaube ich, dass so die initiale Regulierung kompliziert war. Da wird man jetzt auch mal mit der PSD3 beziehungsweise mit der POSR auch nochmal nachjustieren. Dann doch am Ende wirklich zu viele Standards, zu komplizierte Verfahren. Natürlich auch, muss man fairer sein, weil es dann die Banken, die jetzt nicht begeistert waren von der Regulierung, und das Verhältnis zwischen, sag ich mal, Fintechs oder Dienstleister und Banken da auch nicht mal einfach gewesen ist. Also da fand ich eher so der Grund, vielleicht noch ein bisschen zu viel Freiraum gelassen, zu kompliziert. So bei Request to Pay würde ich sagen, ist das genau andersrum. Da gibt es ja keine verbindliche Regulierung. Also es gibt zwar das Verfahren als Industriestandard, aber anders als der digitale Euro keine Pflicht, das einzuführen. Und da merkt man dann schon in der Netzwerkindustrie, die Zahlungsverkehr wird dann schon schwierig. Also weil Request to Pay ist immer für mich so ein Beispiel, da sagen alle, es gibt einen Nutzen, also vielleicht im Vergleich zum digitalen Euro oder anderen Verfahren, aber keiner führt es ein. Und da gibt es auch richtig gute Use Cases, also zum Beispiel Verbindungen mit elektronischen Rechnungen. Und das glaube ich wiederum nicht daran, genau, Netzwerkindustrie, es reicht nicht, wenn die Banken das untereinander machen, es müssen auch die Firmenkunden, die müssen das in ihre ERP-Systeme integrieren. Also da ist eine ganze Verarbeitungskette, die dahinter steht, und die fassen auch einige nicht so gerne an. Also gerade Firmenkunden, die sagen, es läuft alles, warum soll ich da jetzt irgendwie rangehen? Und da könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht überlegt sich der Gesetzgeber irgendwann auch Request to Pay verbindlich zu machen, und dann würde sich das Spiel wieder drehen. Also und der Rückschluss auf den digitalen Euro ist ja, der wird natürlich nur erfolgreich im Sinne von Einführung sein, wenn man ihn auch verbindlich macht, gesetzlich verbindlich macht.
Ja, und ich glaube, da sind wir auch beim Thema SEPA-INST. Also ohne ein politisches Mandat hätten wir kein SEPA-INST. Und SEPA-INST ist aus meiner Sicht ein toller Erfolg. Also die Adaptionsraten sind ja jetzt, wo es pflichtend eingeführt wurde, sehr gut. Wo es freiwillig eingeführt werden konnte, waren die Adaptionsraten noch nicht so toll. Und vielleicht ist genau das auch das Geheimnis am Ende des Tages, dass tatsächlich da der freundliche Druck der Compliance dazu führt, dass es gemacht wird.
Und ohne Instant verpflichten gäbe es ja, hätte es Vero schwierig, ja, weil das beruht ja auf Instant. Und vielleicht am Schluss noch da eine kleine Geschichte, die fand ich jetzt interessant. Auf einer anderen Konferenz war jemand aus Griechenland dabei, also vom Bankenverband. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die haben auch eine verpflichtende Instant-Regulierung. Und die haben auch sowas wie Vero. Und die haben halt einfach gesagt, da hat die Zentralbank dann gesagt, naja, also Instant ist verpflichtend. Also müsst ihr euch auch alle an dieses Bezahlverfahren anschließen. Also die sind damit, wie soll ich sagen, kreativ umgegangen und haben zumindest berichtet, dass das dann auch sehr erfolgreich war.
Ja, man kann sie vielleicht ein bisschen Zwangsbeglückung nennen.
Ja, genau.
Ja, jetzt abschließend, was sind deine Empfehlungen an die Banken, die jetzt vielleicht noch nicht im Teil des Pilotprojekts sind? Du hast gesagt, fang mal an, die Budgets zu denken. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber gibt es neben den Budgets noch andere Dinge, die du sagst, an die man sich kurzfristig orientieren sollte?
Ja, genau. Also neben Budget, Projektstrukturen aufsetzen, auch definieren, wer übernimmt jetzt die Führung, also wer leitet den IT-Teil, wer leitet den Fachteil. Das ist der eine Punkt, eine Vorstudie da aufzusetzen. Also wo sind wir betroffen? Was müssen wir anpassen? Was müssen wir noch ergänzen, bauen oder einkaufen? Das haben wir diskutiert. Das sind eigentlich die drei wesentlichen Themen. Budget, Projektstruktur und Vorstudie.
Okay. Und externe Support, also Beratung, muss ich meinem Berater schon sichern, nicht, dass der vom Wettbewerb aufgekauft wird und dann keine Berater mehr da sind? Oder ist das kein Thema?
Jetzt aktuell noch nicht, aber das wird eins werden. Also das wird bei den Dimensionen, wie gesagt, 30.000 Beraterinnen und Berater europaweit pro Jahr. Ich würde sagen, wenn ich zumindest eine mittelgroße bis große Bank bin, dann sollte ich auf jeden Fall auch da jetzt rechtzeitig drüber nachdenken, weil ich sonst hinterher die kriege, die erstmal mit mir gemeinsam lernen. Nicht die sich schnell in den Themen drin sind.
Ja, spannende Themen. Das Thema digitale Euro ist ja jetzt nicht so nagelneu, aber immer wieder mit neuen Pirouetten und neuen Möglichkeiten. Aber jetzt wird es langsam heiß. Und auch die bislang eher auf der Strategieseite sich damit beschäftigt haben, müssen jetzt tatsächlich dann mal ins Operative übergehen. Und damit kommen natürlich dann auch neue Herausforderungen und neue Erkenntnisse. Und ich bin mal gespannt, wie auch die Resultate dann der Piloten sind, was dann die teilnehmenden Banken uns dann auch vielleicht verraten können, was ihre Erkenntnisse sind. Weil es macht ja auch Sinn, davon zu lernen und dann vielleicht dann die Fehler, die jetzt im Pilot gemacht werden, dann in der richtigen Implementierung nicht zu wiederholen. Ja, Hubertus, dann vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich glaube, spannende Erkenntnisse. Und lass uns das Thema berücksichtigen, dass wir das auch wieder auf Vorlage nehmen, spätestens wenn die ersten Piloten da sind und wir dann vielleicht mit den Banken das nochmal diskutieren können, die teilgenommen haben, dass wir da vielleicht ein Best Practice sharing können. Vielen Dank für die ganzen Informationen, hat mich sehr gefreut. Auch ich konnte wieder noch was dazulernen und dann bis zum nächsten Mal. Dank dir.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Deep Banking, dem Spezialisten-Podcast von Finanzszene.de. Wir bedanken uns herzlich bei Elida Atelier Hamburg für das Coverdesign. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. In den Shownotes finden Sie die Kontaktmöglichkeiten mit uns. In diesem Sinne, vielen Dank.